Ja, zum Beginn würde ich noch beten, damit ihr dürft ruhig werden. Herr, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gekommen ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns ruhig machst und dass du uns ausrichtest auf dein Wort und auf dein Reden, Herr. Gebrauche du mich und ermutige du uns. Amen. Ja, es gibt so ein Fach in der Schule und ich weiß nicht, ob jeder das von euch kennt, aber damals, wo ich in der Schule war, da hat sich dieses Fach Mathematik genannt. Und ja, dieses Fach ist irgendwie besonders, weil es Leute gibt, die es halt können und es Leute gibt, die es halt nicht können. Und das Besondere aber auch an diesem Fach ist, dass wenn du in der ersten Klasse, überspitzt gesagt, Mathe nicht kannst, dann wirst du ein Abi auch nicht schaffen. Also wenn du Plus und Minus nicht kannst, dann hast du keine Chance im Abi. Wenn du mal und geteilt nicht kannst, dann kannst du auch nicht die 10. Klasse schaffen. Und so baut sich jedes Jahr Stück für Stück alles aufeinander auf. Zuerst kommt Plus, Minus, mal geteilt und irgendwann kommen dann Gleichungen, irgendwann kommen Brüche, dann kommen Geraden, Parabeln und so weiter und so fort. Aber zum Schluss musst du immer noch das von der 1. Klasse können, und zwar Plus und Minus zu rechnen. Und somit, um die schwierigsten Rechnungen zu schaffen, musst du das Einfachste können. Und genauso ist es auch eigentlich im Glauben. Um all die Herausforderungen, auch eigentlich das Leben überhaupt meistern zu können, muss man eigentlich eine Sache wirklich verstanden haben. Und diese eine Sache, könnte sagen, es ist eine sehr einfache Sache, aber doch gerät sie oft bei uns in Vergessenheit. Und wir wollen heute uns auch Gleichnisse anschauen und diese eine Sache uns vor allem anschauen. Diese eine Sache ist, ist Gnade. Und das Ziel ist auch heute, Gott groß zu machen und vor allem seine Gnade groß zu machen, weil ich glaube, dass oftmals unser Stolz und unser falscher Umgang daraus resultiert, dass wir Lügen glauben und dass wir eben ein falsches Verständnis von dieser Gnade haben. Und so habe ich dieses Thema damit überschrieben, das verlorene Verständnis der Gnade. Und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Lukas Kapitel 15. Und ich will euch nochmal ganz kurz abholen, wo sind wir überhaupt? Und zwar im letzten Thema, also in meinem letzten Thema, da haben wir gesehen, wie Jesus eine große Volksmenge gefolgt ist. Und Jesus dreht sich um und fängt an, diese harten Worte zu reden von Nachfolge. Und diese klaren und auf den ersten Blick auch abweisenden Worte haben wahrscheinlich einige Leute verjagt. Also es heißt, jetzt folgen nicht mehr ganz so viele Leute Jesus nach, aber es folgen trotzdem Leute nach. Und die Frage ist, wer folgt ihm denn nach? Und da könnt ihr gerne mit mir anfangen zu lesen. Lukas Kapitel 15, ich lese ab Vers 1. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, diese nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also wenn wir hier in diesen Text reinschauen, dann wird die Frage eigentlich beantwortet. Wer folgt jetzt Jesus? Wer ist jetzt bei Jesus? Nun, es sind alle Sünder und Zöllner. Also das heißt, es sind nicht mehr diejenigen, die einfach schaulustig sind, nicht mehr diejenigen, die Wunder sehen wollen, nicht mehr diejenigen, die, keine Ahnung, vielleicht nochmal das Vermehren vom Brot sehen wollen, sondern sie wollen Jesus sehen, sie wollen ihm zuhören und sie wollen ihm nachfolgen. Also und sie sind sich dafür nicht zu schade zu sagen, hey, ja, ich nehme mein Kreuz auf mir und ja, ich verleugne mich selbst. Aber ich will diesem Mann, diesem Jesus will ich nachfolgen. Nun, aber da gibt es auch eine zweite Personengruppe, die wir hier in dem Text lesen. Und das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie kommen zu Jesus und sie können ihm nicht verbieten zu lehren. Sie können nicht sagen, hey, du darfst nichts mehr sagen. Aber was sie machen können, ist anfangen zu murren. Sie können sich bei Jesus beschweren und sagen, hey Mann, warum isst du eigentlich mit diesen Sündern, mit diesen Zöllnern, mit diesem Abschaum? Warum gibst du dich mit denen ab? Und da nehmen sie auch kein Blatt vor den Mund, sondern, wie es auch hier in Vers 2 geschrieben steht, dieser nimmt Sünde auf und isst mit ihm. Und so sehen wir diesen schweren Vorwurf, den die Pharisäer Jesus gegenüber machen. Warum? Weil er mit Sündern und Zöllnern isst. Und jetzt ab Vers 3 ist es ja eigentlich, kommt ja das Spannende, wie reagiert jetzt Jesus drauf? Was sagt Jesus drauf und was ist die Handlung von Jesus? Weil dieser Vorwurf, den die Pharisäer gemacht haben, den die Schriftgelehrten gegen ihn vorgebracht haben, der ist schon ein sehr harter Vorwurf. Und den kann man nicht einfach unbeantwortet lassen, sondern den muss man irgendwo entgegenwirken. Und was ist jetzt Jesus seine Reaktion? Ich weiß nicht, was sich vielleicht auch die Leute gedacht haben, die um Jesus waren. Überleg mal, du bist ein Sünder und ein Zöllner und sitzt mit ihm und auf einmal kommen die und sagen, hey, warum bist du mit denen und äußern ihren Unmut. Vielleicht haben sie sich gedacht, na gut, die haben schon recht, ich meine, ich darf nicht mit ihm essen. Oder vielleicht waren sie einfach gespannt, okay, was sagt jetzt Jesus? Was ist jetzt seine Reaktion darauf? Und seine Reaktion darauf beginnt in Vers 3 damit, dass er eine kleine Geschichte erzählt. Und diese kleine Geschichte, die kennen die meisten von euch und die dürfen wir auch mal gerne zusammen lesen. Ich lese ab Vers 3. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Nun, das ist die Antwort von Jesus auf diesen schweren Vorwurf. Und das Spannende dabei ist, Jesus, der erzählt diese Geschichte und im Grunde genommen ist es eher so eine Frage, aber auch eine rhetorische Frage. Und die Frage lautet, würdest du nicht auch dieses eine Schaf suchen, wenn du es verloren hast? Also davon abgesehen, ob es jetzt wirtschaftlich lohnen würde oder es reine Zeitverschwendung ist, aber mal angenommen, du hast diese 100 Schafe und eins geht verloren. Nun, dann liegt es doch schon nahe zu sagen, okay, ich sperre die 99 in den Stall und gehe mal los und suche das eine Schaf. Und ja, vielleicht haben sich die Zuhörer damals gedacht, ja, macht schon Sinn, ist logisch. Aber da kommt schon etwas Merkwürdiges, weil er sagt, dann, wenn du das Schaf gefunden hast, ruft er auf einmal seine Freunde und sie feiern ein großes Fest. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen, so okay, wenn man ein großes Fest feiert, hat man damals wahrscheinlich auch Tiere geschlachtet. Also das heißt, wirtschaftlich gesehen hat er dann noch irgendein Tier umgebracht, also war das irgendwie so ein bisschen sinnlos. Aber auch irgendwie so, warum feiert er jetzt ein Fest? Es ist doch nur ein Schaf, das er gefunden hat. Aber lassen wir es mal so stehen und vielleicht erklärt es sich später auch von selbst, warum diese große Freude da ist. Nun, aber, was auch sehr ungewöhnlich ist, dass Jesus direkt im Anschluss die Auslegung bringt. Er sagt direkt, okay, was habe ich damit gemeint? Er hat damit gemeint, dass so wie dieser Hirte sich über dieses eine Schaf gefreut hat, das er sich wieder gefunden hat, so freut sich der Himmel über einen, der Buße tut, über einen, der umkehrt, mehr als über die 99, die gerecht sind. Und so wie dieses Fest von dem Hirten veranstaltet worden ist, so ist es auch ein Fest im Himmel, wenn sich jemand bekehrt. Nun, und ich will mal dieses Gleichnis einfach so stehen lassen und will mal weitergehen, weil Jesus, seine Antwort ist noch nicht zu Ende und er bringt noch ein Gleichnis. Und wir lesen ab Vers 8, oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ebenso sage ich euch, Freude ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Genau, und dieses Gleichnis ist eigentlich relativ ähnlich wie das erste Gleichnis. Auch dieses Gleichnis ist eine rhetorische Frage, die Jesus hier stellt und sagt, hey, wenn jemand eine Drachme verloren hat, dann liegt es doch nahe, sein Haus zu putzen, zu kehren, zu suchen und dann auch diese Drachme wieder zu finden. Aber auch die Drachme, um das mal ins Verhältnis zu setzen, war auch nicht ganz so viel wert. Wir kennen wahrscheinlich viele den Begriff Denar, Und die Drachme war fast so viel wert wie ein Dinar. Und ein Dinar ist meistens ein Tageslohn gewesen. Und wenn man das jetzt so ungefähr umrechnen würde, was man heute so verdient als ein Tageslohn, also ein Mindestlohn mal 8 Stunden, wären das so ungefähr 100 Euro. Also die Frau, die hat 10 Drachmen, also 1000 Euro und verliert von denen 100 Euro. Nun, ja, es ist schon etwas Geld, aber es ist jetzt auch nicht so die Welt. Und diese Frau stellt ihr Haus auf den Kopf, sucht es und findet es. Aber genauso wie im ersten Gleichnis kommt dieses Merkwürdige wieder, dass sie ein Fest macht. Es ist doch nichts in dem Sinne Besonderes, wenn man diese kleine Summe wiederfindet. Aber, wie auch im ersten Gleichnis sagt, genauso wie diese Frau dieses Fest macht, genauso wird der Himmel sich darüber freuen. Und was wird der Himmel sich darüber freuen, wenn ein Sünder umkehrt und Buße tut? Aber was meint Jesus hier, wenn er sagt, der Himmel wird sich freuen über einen, der Buße tut? Und eigentlich ganz einfach. Genau das, was er gesagt hat, das meint er auch. Und ich weiß nicht, ob wir das uns bewusst sind, wenn wir als Menschen Buße tun, wenn wir als Menschen umkehren, wenn wir begreifen, ja, mein Leben ist falsch gewesen, mein Leben ist unbrauchbar. Und wenn wir umkehren und sagen, ja Herr, und ich will dir nachfolgen, ich will deine Vergebung annehmen, dann feiert der Himmel. Dann ist Gott jemand, der ein Fest veranstaltet. Und genauso auch wie diese Gegenstände, die verloren sind, die haben keinen besonderen Wert gehabt. Ein Schaf und eine Drachme war nicht unglaublich wertvoll. Nein, war es nicht. Aber wisst ihr, warum die Freude trotzdem so groß war? Sie war deswegen so groß, weil derjenige, der es verloren hat, es sehr gemocht hat. Andersrum gesagt, wir als Menschen sind jetzt nicht so unglaublich viel wert, aber weil Gott sagt, du bist mein Mensch, so wie auch der Hirte gesagt hat, du bist mein Schaf und es ist meine Drachme. Genau deswegen geht er hin und sagt, ich ersetze dich nicht, nein, sondern ich suche dich. Und wenn du gekommen bist, wenn du gerettet bist, dann feiere ich es und dann bin ich glücklich und ich freue mich. Und an diesem Punkt, es ist egal, ob es wirtschaftlich ist oder ob es auch vielleicht menschlich angenehm ist, um es mit Jesu Situation zu vergleichen. Ja, es waren Sünder, ja, es waren Zöllner, mit denen er gegessen hatte, aber trotzdem sagt er, es ist aber deswegen so wertvoll, weil ich sie liebe und weil ich mich aufgemacht habe, um genau solche Menschen zu retten. Und er hat hier keine Kosten und keine Mühe gescheut, um diese Leute zu suchen. Er hat nicht gesagt, hey, kommt einfach irgendwann mal wieder. Nein, Jesus ist selbst Mensch geworden und Jesus ist selbst hierher gekommen und hat mit ihnen gegessen und ist für sie gestorben. Und deswegen sind sie ihm so wertvoll. Und auch für uns, wenn wir darüber nachdenken, jeder, der gerettet ist, jeder, der diese Gnade erfahren hat, auch wir dürfen darüber nachdenken und dafür unglaublich dankbar sein, dass Gott uns nicht nur diese Gnade geschenkt hat, dass wir errettet sein können, nein, er gibt uns sogar so viel Liebe, dass er sich darüber freut und mit ihm der Himmel sich darüber freut, dass wir umgekehrt sind. Aber Jesu Antwort ist trotzdem noch nicht zu Ende. Das ist sozusagen nur ein kleiner Einstieg gewesen von Jesus. Und achtet mal darauf, wenn wir gleich weiterlesen, wie es einen Perspektivenwechsel gibt. Weil die ersten zwei Gleichnisse, die wir gelesen haben, da ging es meistens nur darum, dass etwas verloren war und der Suchende gehandelt hat. Und jetzt, ab Vers 11, wird die Perspektive gewechselt und es ist der Suchende und der verloren ist, von beiden wird erzählt. Und deswegen lest auch gerne mit mir ab Vers 11. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Und so komme ich auch zum zweiten Punkt. Genau, die Rückkehr des Verlorenen. Und Jesu Antwort ist immer noch nicht zu Ende, aber er beginnt trotzdem irgendwo ganz neu. Er hat zwei Gleichnisse erzählt, lässt sie stehen und beginnt jetzt eine andere Geschichte zu erzählen. Nun, mal schauen, wo es hingeht, aber diese neue Situation, die er so erzählt, die handelt um zwei Söhne. Und wir kennen sie, diese zwei Söhne haben einen Vater und der jüngere Sohn kommt zum Vater und sagt, hey, ich will mein Erbe haben. Ich will diesen Anteil haben, der mir zusteht. Und ich weiß es leider nicht genau, ob es dann die Hälfte war, sagt uns auch nicht der Text, ob er dann die Hälfte bekommen hat oder weniger, weil es damals üblich war, dass der Ältere mehr bekommen hat als der Jüngere. Aber unterm Strich kommt der Jüngere zum Vater, bittet um sein Erbe oder er fordert sein Erbe, bekommt es auch. Und was macht er dann? Packt seine Sachen und zieht weg. Und dieses Vermögen, das er bekommen hat, das nimmt er und vergeudet es. Und vor allem steht hier auch noch geschrieben, wie er es vergeudet, indem er ausschweifend lebte. Also es heißt, man kann ja viel mit Geld machen, aber er investiert es nicht, er arbeitet dafür nicht, er macht nichts Sinnvolles damit. Nee, was macht er damit? Er nimmt das Geld und schmeißt es einfach zum Fenster raus. Vielmehr, er sündigt voll damit. Und später im Text greift nochmal der ältere Bruder es auf und sagt, dass er es mit Huren verprasst hat. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich so etwas hören würde als Geschichte, würde ich schon eigentlich schon richtig sauer sein auf so einen Sohn. Ich meine, der kommt zum Vater und sagt, gib mir mein Geld. Und der hat dafür nicht gearbeitet, der Vater schon. Nimmt mir das Geld und schmeißt es einfach raus. Und es ist ja schon dreist genug, als Jüngerer zum Vater zu kommen, aber nein, er schmeißt es nicht nur raus, sondern er lebt ein Leben, das völlig in der Sünde endet. Und heutzutage könnte man vielleicht sagen, oder nicht heutzutage, sondern vor ein paar Jahren könnte man sagen, er ist unterwegs gewesen in der Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Szene und heute wird man vielleicht sagen, ja, der hat sich große Yachten gemietet, ist auf Partys gegangen und hat sich da einfach alles erlaubt, hat mit jedem rumgemacht, mit dem er machen wollte. Und es gibt ja auch heutzutage diesen Begriff One-Night-Stand. Genauso einer war er. Er ist einfach rumgereist, hat sich die Birne volllaufen lassen, mit jedem rumgemacht. Und so hat er gelebt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, es ist leicht, über so eine Person zu urteilen, zu sagen, ja, die war schon dumm. Ja, und man könnte sich auch sehr aufregen, wenn man so offensichtlich verschwenderisch lebt. Aber die Frage ist, bist du so viel besser? Ja, du hast deinen Vater nicht bestohlen. Und du hast auch deinen Vater nicht nach einem Erbe gefragt. Da gebe ich dir recht. Du lebst vielleicht auch nicht so ausschweifend wie in diesem Gleichnis, gebe ich dir auch recht. Aber meinst du, dass du wirklich besser bist als dieser Sohn? Denn was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Geld? Was machst du mit deinen Begabungen? Gehst du hin und versuchst dich im Sport, auf der Arbeit, in der Schule, in deinen Hobbys zu verwirklichen? Aber nicht nur das. Vor allem, was machst du mit diesem anvertrauten Gut der Zeit? Wie investierst du diese Zeit? Oder verschwendest du deine Zeit, die dir auch von Gott gegeben ist, genauso in unnützen Dingen, indem du Serien schaust, Filme schaust, Romane liest, zockst, auf Social Media unterwegs bist, einfach nur die Zeit in den Sand setzt? Und bei dem bleibt es doch nicht so oft, sondern oftmals wird aus dieser Langeweile und dieser Verschwendung der Zeit auch darin, dass man anfängt, auch Pornografie vielleicht zu konsumieren und sich selbst zu befriedigen. Und wir merken, wie schnell wir anfangen, auf Leute herabzuschauen, die ein ausschweifendes Leben führen und uns über sie stellen. Und die Frage ist, was machst du? Was machst du denn? Und wenn man weiterdenkt, wie zeigst du dich und wie präsentierst du dich mit deinen Gaben und mit deinen Möglichkeiten? Bist du vielleicht jemand, der auf Instagram einen Account hat und du gehst hin und denkst, ja, du bist der Coolste, du bist die Schönste. Und nicht nur das, sondern du triffst dich vielleicht mit deinen Freundinnen oder mit deinen Freunden. Und in den Gesprächen geht es immer nur um andere. Aber nicht um andere, indem man sich was Cooles erzählt. Nein, es geht nur darum, dass der andere immer schlechter ist und man selbst schöner, besser, schlauer ist. Und jetzt nochmal die Frage, bist du besser als dieser Sohn im Gleichnis? Und wenn ich in mein Leben schaue, muss ich sagen, nein. Nein, bin ich nicht, weil all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, Zeit, Geld, Begabungen, die habe ich auch alle von Gott bekommen. Und ich bin kein Stück besser. Nein, was ich sagen kann, ja, ich bin in einem behüteteren Umfeld aufgewachsen. Ich habe die Gnade, dass ich vor vielem verschont worden bin, aber das sieht vielleicht nach außen besser aus. Aber ehrlich gesagt, nein, ich bin nicht besser als dieser eine Sohn. Und wie ich es auch gerade aufgezählt habe, auch ich war mal völlig versklavt. Nun, aber wie geht's weiter? Schauen wir in unseren Text hinein. Ich lese ab Vers 14. Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Und der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Ja, was sehen wir? Es kommt der Zeitpunkt, wo eines Tages alles zu Ende ist. Also auch dieses Geld und dieses Vermögen, irgendwann mal ist es einfach verbraucht. Und was macht man in der Situation? Was hat der Sohn gemacht? Nun, er hat Hunger, er hat kein Geld und es kommt eine Hungersnot. Also bevor ich sterbe, gehe ich hin und bettel. Gehe hin und frage jemanden, ob ich vielleicht irgendwas bei dem machen kann. Egal was, Hauptsache ich überlebe. Und es ist so spannend, dieser junge Mann, der geht hin und bekommt einen Job. Und eigentlich ist es der niedrigste Job, den man damals bekommen könnte. Außerhalb von jetzt Prostitution und unehrliche Zollbeamte. Aber so normale Jobs gesehen, war Schweinehüten schon echt unterste Schublade. Vor allem bei den Juden, weil die Juden durften keine Schweine essen. Und ja, deswegen war das schon nicht so lukrativ, Schweine zu halten. Aber dieser Sohn, der geht hin und hütet Schweine. Und dieser Hunger, der hier beschrieben ist, ist so interessant. Irgendwie nachvollziehbar. Ja, wenn eine Hungersnot ist, hat er Hunger. Aber er hat Hunger und es steht geschrieben, er würde so gerne dieses Futter von den Schweinen essen. Und ich habe dieses Futter, das war dieses Bild, das ich mitgebracht hatte, je nachdem, welche Übersetzung steht bei euch, vielleicht Schoten oder Futterpflanze oder Johannesbrot. Und das essen die Schweine. Und er sitzt da bei den Schweinen, schaut hin und sagt, er hat so Hunger, dass er sogar gerne dieses essen würde. Also er ist unglaublich tief gesunken und war schon drin und niemand gab es ihm. Nicht mal das durfte er essen. Ja, wie in unserer Kultur können sagen, selber schuld. Was hast du denn auch gemacht? Du hast ja Geld gehabt und wenn du in guten Zeiten nichts weglegst für schlechte Zeiten, ja, dann bist du auch selber schuld. Jetzt guck mal, wo du bleibst. Und ja, der war halt einfach dumm. Jetzt hat er es davon. Und jetzt ist dieser Sohn am Tiefpunkt angelangt. Es kann nicht noch tiefer werden. Es ist einfach das Tiefste, was er in seinem Leben erreicht hat und man könnte sagen, er ist einfach verloren. Aber auch hier, wenn wir mal in unser Leben hineinschauen, wenn wir in unser Leben hineinschauen, ob das jetzt eine Vergangenheit war oder es immer noch so ist, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber jeder von uns kennt es. oder wird es vielleicht noch kennenlernen, einen solchen Tiefpunkt. Einen Tiefpunkt, in dem du in dieser Sünde steckst und einfach nur versklavt bist. In dem du einfach nur ein elender Sklave der Sünde bist und das Einzige, was du tun kannst, ist, dem Willen des Teufels nachzugeben. Und dann verbringen wir Stunden am Handy, scrollen durch die Reels und die Shorts und wir würden uns so gerne an diesem Reichtum, der uns oft präsentiert wird, irgendwie erfreuen. Wir würden auch so gerne so viel Freude im Leben haben wie all diese Influencer. Und was bleibt, ist ein leeres Herz und wir konsumieren Pornografie und in dem Moment fühlt es sich gut an. Aber das Einzige, was davon übrig bleibt, ist einfach nur ein kaputtes Herz und Hunger. Und wir sind nur noch Marionetten, die wie Hunde auf dieser Welt versklavt sind. Und neben all den Süchten verheizt uns dieses Streben danach und dieses Denken, irgendwo hier in dieser Welt was zu finden. Der Schönste oder die Schönste zu sein, der Anerkannteste zu sein. Und wie oft verbringen wir so viel Zeit, um genau dem nachzujagen. Wir ziehen uns schön an, wir machen viel Sport, stellen unsere Ernährung um, machen alles, warum, damit wir angenehm sind oder anerkannt sind vor den Leuten. Und was wollen wir damit erreichen? Wir wollen unseren Hunger stillen und wollen irgendwo da unsere Freude finden. Und Sport erfüllt nicht. Freunde tun es auch nicht, Karriere auch nicht, Geld auch nicht, ein Partner fürs Leben auch nicht und Sex auch nicht. Und oft glauben wir der Bibel nicht und wollen es selbst ausprobieren und gehen dem nach und setzen alles daran, es zu bekommen. Und was bleibt davon übrig? Es bleibt ein Mensch übrig, der einfach nur leer ist, der ausgebrannt ist und der wie dieser Sohn bei den Schweinen sitzt, sie hütet und sich wünschen will, dieses Essen zu essen, aber es nicht darf und einfach nur hungrig bleibt und einfach nur hoffnungslos ist. Und du hast keine Freude mehr, du hast keine Motivation, du hast kein Ziel. Wohin? All dieses Jagen nach all diesen Dingen, die sind völlig unnötig. Es hat nichts gebracht. Und wisst ihr, das ist der Zustand. Das ist der Zustand eines Sünders, der keine Gnade hat. Der Zustand eines jeden von uns, wenn wir nicht gerettet sind. Nun, wie geht es weiter? Lasst uns in Vers 17 nochmal reinschauen. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, und mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Da machte er sich auf und ging zu seinem Vater. Nun, jetzt fängt der Sohn an nachzudenken. Nun, er sitzt bei den Schweinen und macht den ganzen Tag nichts. Ja, und er fängt an nachzudenken. Was denkt er nach? Er denkt darüber nach, dass diese Arbeit, die er macht, die ist so elendig und er bekommt gar nichts. Und denkt darüber nach, aber meinem Vater, da gibt es Tagelöhner. Und diese Tagelöhner, denen geht es besser als mir. Und den Tagelöhner könnte man sagen, es ist die niedrigste Einstellung in einer Firma oder jetzt in dem Fall bei dem Vater. Es war sozusagen einfach nur jemand, der kommt, arbeitet und wieder geht. Der hat nichts mit der Familie zu tun, sondern er kommt nur zum Arbeiten da. Und er sagt, hey, und diesen Tagelöhnern geht es besser als ich, wo ich hier irgendwo sitze. Und denkt darüber nach und sagt, ich gehe jetzt hin und will wenigstens wie dieser Tagelöhner sein. Ich gehe zu meinem Vater hin und ich will nicht einfordern, dass ich sein Sohn bleibe oder werde. Nein, ich will einfach hingehen und ihn fragen, vielleicht kann ich einfach als Tagelöhner hingehen. Und an dieser Stelle ist es auch so interessant, er selbst sieht seinen Vater schon als seinen Vater, aber er selbst verleugnet seinen Zustand als Sohn und sagt, nein, ich will nicht mehr Sohn genannt werden, nein, ich will einfach nur ein Tagelöhner sein. Und auch wenn wir in unserem Tiefpunkt angelangt sind, wenn wir an diesem Punkt sind, wo es keine Hoffnung und keinen Trost mehr gibt, dann ist es so spannend, denn auch wir überlegen, wohin jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Und die einzige Möglichkeit, die einzige Hoffnung, die einzige Rettung ist, zu Gott zu gehen. Und an dieser Stelle ist es auch so wichtig, der Sohn hat nicht viel erwartet von seinem Vater. Er hat nicht gesagt, oh ja, der Vater wird mich auf jeden Fall aufnehmen. Nein, er hat gesagt, er geht hin und vielleicht kann ich als ein Tagelöhner arbeiten bei ihm. Er geht hin und weiß um seine Schuld, er weiß um all sein Versagen. Da geht er hin und hofft darauf, dass sein Vater ihm Gnade gibt. Und genau diese Einstellung, genau diese Demut werden wir bekommen, wenn wir erlebt haben, was es bedeutet, völlig an diesem Tiefpunkt angelangt zu sein, was es bedeutet, völlig zerschlagen zu sein von dieser Sünde. Und wenn wir an diesem Tiefpunkt sind, was wissen wir dann? Wir wissen dann, ja, ich bin ein Sünder, ja, ich habe nichts verdient. Und dann nehmen wir eben diese richtige Position ein, die wir vor Gott haben, und zwar Sünder, die Gnade brauchen. Und wir kehren unseren Weg um und machen uns auf und gehen zu Gott. Mit welcher Erwartung? Vielleicht hat er Gnade. Wir wissen um all unser Versagen und haben erkannt, nur Gott, nur er allein kann uns helfen. Und diesen Begriff nennt die Bibel Buße, indem wir nicht mehr für uns selbst leben wollen, nicht mehr unser Leben vergeuden wollen, sondern hingehen und Gott um Gnade bitten. Und nicht mehr uns selbst dienen, sondern ihm dienen und was? Und bereits in all unser Leben, unser ganzes Sein aufzugeben, alles hinter uns zu lassen und diesem gnädigen Gott nachzufolgen. Und was auch so spannend ist, niemand von euch, der errettet ist, hat bei seiner Errettung verlangt, Gott, du musst mich jetzt retten. Nein. Sondern jeder, der errettet ist, der weiß, wir sind hingegangen zu Gott, wir haben Gnade gebeten und er hat Gnade gegeben, weil er gnädig ist, aber nicht, weil wir es uns verdient haben oder weil wir irgendwie es erarbeiten konnten. Nun, lesen wir weiter, wie reagiert der Vater? Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bring schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, wie reagiert der Vater? Macht er ihm irgendeinen Vorwurf? Nein, wie reagiert er? Einfach nur, indem er sich freut. Und dieser Text versucht, diese Freude in Worte zu fassen. Es ist so spannend. Der Sohn hat sich vorgenommen und gesagt, okay, ich komme zu meinem Vater, sagt, ich bin nicht mehr sein Sohn und will Tagelöhner sein, aber er schafft nicht mal seinen Satz zu Ende zu sagen und dann beginnt der Vater schon ein Fest vorzubereiten und was? Und sich mit ihm und für ihn zu freuen. Und wir können uns vorstellen, wie dieser Vater vor dem Tor steht und er sieht den Sohn von ganz weit, eine elende Kreatur, die stinkt und ich wahrscheinlich nicht mal Schuhe anhatte, der geht hin und läuft los und küsst ihn, fällt ihm um den Hals und sagt, hey, zieht ihm was an, zieht ihm die besten Klamotten an und diese Begeisterung, die er hat, die drückt er damit aus, dass er ein riesiges Fest veranstaltet. Und was sagt er? Er war tot und jetzt lebt er. Er war verloren und ist jetzt gefunden. Und wenn wir diesen Text lesen, wenn ich diesen Text lese, dann ist das Einzige, was ich tun kann, ist mich eigentlich nur dafür zu schämen, wie, will ich zu Gott kommen und er nicht nur die Gnade gibt, mich zu erretten, sondern er gibt mir auch noch die Gnade, indem er so viel Liebe mir gibt, indem wir uns freuen können. Und ja, ich war ein Nichtsnutz. Ja, ich war ein Sünder, eine elende Kreatur. Und jetzt darf ich wieder sein Sohn sein. Und ich schäme mich aber auch deswegen so oft, weil ich es vergesse. Weil wir es vergessen. Wir vergessen, wie teuer Jesus dafür gezahlt hat und wie groß dieses Geschenk war. Und wir leben so oft, als sei es irgendwie selbstverständlich. Und jede einzelne Rettung in diesem Raum ist Wunder genug, um darüber eine Ewigkeit Gott Lob zu geben. Aber auch hier an dieser Stelle ist immer noch nicht die Antwort von Jesus zu Ende. Und wollen wir weiterlesen und zu unserem dritten Punkt kommen. Und zwar zu dem Neid. Und ich lese ab Vers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Knecht herzu und erkundigte sich, was das wohl wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Und lass uns mal in diesen älteren Sohn hineindenken. Du hast einen harten Tag gehabt, du warst auf der Arbeit und damals gab es wohl nicht so viele Bürojobs, sondern er hat ja sehr hart gearbeitet auf dem Feld wahrscheinlich. Und du bist völlig müde, kommst nach Hause und hörst, hey, irgendwie, da feiert jemand was im Haus und denkst darüber nach, vielleicht habe ich irgendeinen Geburtstag oder irgendeine Feier vergessen. Und dann rufst du einen Knecht und sagst, hey, was ist los, warum feiert ihr denn da? Und der Knecht fängt an zu erzählen, ja, dein jüngerer Bruder ist gekommen und erzählt ihm all diese Dinge. Und ich kann mir nur vorstellen, wie das Gesicht von dem älteren Sohn Satz um Satz immer dunkler geworden ist und immer mehr Zorn ihn erfüllt hat. Und vermutlich war es einfach nur dieser Hass, den er irgendwie gegen den jüngeren Bruder hatte. Und lass uns mal weiterlesen. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er beantwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Habe mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Und was sehen wir hier? Ja, wir sehen auch, dass der Vater rauskommt und den älteren Sohn sucht. Er geht hin und es ist ihm nicht egal, wie der ältere Sohn drauf ist. Nein, er geht ihm nach und was begegnet ihm? Es ist die Empörung des älteren Sohnes. Und menschlich gesehen ist es auch irgendwo ungerecht. Der ältere Sohn hat gearbeitet, er hat nie irgendwo sein Geld so verschwendet. Und jetzt, der, wo alles verschwendet hat, der bekommt jetzt eine Feier. Er bekommt das Fünf-Gänge-Menü, könnte man sagen, das gemästete Kalb. Und was antwortet dieser Vater auf diesen berechtigten Vorwurf? Er antwortet zu ihm, er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das meine ist dein. Man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, verloren und ist gefunden worden. Und das ist die Antwort von dem Vater an den älteren Sohn. Und wisst ihr, was es auch ist? Es ist die Antwort von Jesus an die Schriftgelehrten, an den Pharisäer, die gemurrt haben. Und irgendwie eine spannende und herausfordernde Antwort. Weil ja, es gibt nichts Schöneres, als dass ein Sünder Buße tut, aber trotzdem bleibt ja irgendwie diese gefühlte Ungerechtigkeit stehen. Es gibt Momente in der Schule, da stellt der Lehrer eine Frage und niemand antwortet. Also im Klassenzimmer ist einfach Stille. Und du sitzt so dran und man weiß nicht so genau, schaut der Lehrer auf mich oder jetzt auf jemanden, der hinter mir sitzt. Und so wartet man einfach. Und irgendwann mal sagt der Lehrer, ja, ich schaue schon dich an. Und bei uns hat früher mal einer gesagt, ja, etwas lauter, schielig oder was. Und so ist es oftmals, ja, wir kennen all diese Situationen. Eigentlich hat er dich gemeint, aber du hast irgendwie gedacht, dass er hinter dich jemand gemeint hatte. Und in diesem Gleichnis gehen wir auch so oft um. Wir meinen, in diesem Gleichnis lesen wir das und meinen, ja, er meint wahrscheinlich nicht mich. Und sitzen so dran und eigentlich meint dieses Gleichnis aber genau dich. Denn ich würde sagen, die meisten in diesem Raum haben kein Problem, sich mit dem Jüngeren zu identifizieren. Die meisten in diesem Raum haben kein Problem damit, ja, zu sagen, ja, ich habe so viel Gnade von Gott bekommen. Aber oftmals haben wir ein Problem damit, uns mit demjenigen zu identifizieren, der zum Schluss genannt wird, und zwar dem älteren Sohn. Und ich glaube aber, dass diese Diagnose, die Jesus hier stellt, in diesem Gleichnis an den älteren Sohn, genau diese Diagnose auch für dich und für mich oftmals gilt. Denn die meisten von uns haben auf diesem Feld gearbeitet, kommen jetzt nach Hause und sehen dieses Fest. Und die meisten von euch haben, würde ich sagen, ein bis jetzt ganz ordentliches Leben geführt. Haben versucht, zu Hause gehorsam zu sein, sind in die Schule gegangen, machen eine Ausbildung, studieren oder arbeiten. Und vielleicht, wenn ihr in der Gemeinde seid, dient ihr auch mindestens einmal die Woche oder vielleicht auch mehrere Male. Und so habt ihr ja doch eigentlich schon ein relativ ordentliches Leben geführt. Ihr habt ja einfach nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht so viel Müll gemacht. Und die meisten von euch, würde ich sagen, haben aber auch tief in ihrem Denken dieses Bewusstsein oder diese Lüge, ja, Gott muss mich schon mehr annehmen als jemand anderem. Ich meine, ja, ist schon Gnade, aber wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ja, eigentlich muss Gott mich jetzt schon annehmen. Und ich muss jemand sein in der Jugend, ich muss anerkannt sein, ich muss respektiert werden von den Leuten. Die Leute schulden es mir und eigentlich schuldet es mir Gott auch so ein wenig. Und dann kommt jemand bei uns in die Gemeinde und diese Person wird auf einmal verangenommen. Und vielleicht hattest du es auch immer wieder schon, dass du in verschiedenen Situationen gemerkt hast, hey, warum bekommt er so viel und ich nicht? Warum ist er vielleicht besser in der Schule wie ich? Warum hat er vielleicht eine größere Anerkennung hier in der Gemeinde wie ich? Er kam doch viel später, hat viel weniger gemacht als ich. Oder warum läuft es bei ihm so und bei mir nicht? Warum ist er verheiratet und warum ich nicht? Warum haben die Kinder und warum ich nicht? Weil ich es ja eigentlich schon verdient habe. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Du hast es mehr verdient, als die anderen vielleicht angenommen zu sein. Du hast es mehr verdient, zu heiraten. Du hast es mehr verdient, Kinder zu bekommen. Du hast es mehr verdient, als andere viele und gute Freunde zu haben. Aber warum um alles in der Welt bekomme ich es nicht? Der hat doch so wenig gemacht und so viel falsch gemacht, aber ich nicht. Und warum bekomme ich das nicht? Warum gibt Gott diesem Gnade und mir aber nicht? Und genau das ist das Problem. Das ist das Problem, dass wir so oft vergessen, wie viel Gnade wir bekommen haben. Wie viel Gnade ich bekommen habe. Wie viel Gnade wir bekommen haben, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und ja, der ältere Sohn oder die Pharisäer, vielleicht auch du, denken diese Lüge, glauben diese Lüge. Aber so oft haben wir dieses Problem im Leben, weil wir vergessen haben, wie viel wir eigentlich bekommen haben. Wir haben vergessen, wie teuer Jesus für unsere Rettung gezahlt hat und werden auf einmal stolz, weil wir meinen, wir haben irgendwas verdient, wir haben uns das irgendwas erarbeitet. Und dieser Stolz, der in uns lebt, der auch in den Pharisäern so klar sichtbar geworden ist, dieser Stolz beginnt, wenn wir nicht dagegen ankämpfen, Stück für Stück dein Leben einfach kaputt zu machen. Und vor allem beginnt es darin, dass es anfängt, eine Beziehung kaputt zu machen. Das ist die Beziehung zu Gott. Das ist die wichtigste Beziehung. Und eines sei dir gesagt, dieser Vater, wenn es dein Vater ist, hat dich nicht vergessen. Und dieser Vater liebt dich genauso wie jeden anderen hier. Und er gibt dir sehr gerne seine Gnade. Er gibt dir seine Gnade im Überfluss. Aber du kannst dir seine Gnade nicht erarbeiten. Wir können sie nur annehmen, aber wir können nichts dafür tun. Und neben dieser Beziehung, die anfängt zu leiden, beginnen auch all die anderen zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem Umfeld zu leiden. Warum? Weil wir meinen, wir haben es verdient, weil wir so oft in unserem Stolz leben. Und deswegen will ich auch so als Abschluss von diesem Gleichnis, will ich dich dazu auffordern, fang an umzudenken, fang an umzukehren und denk darüber nach, wo du in deinem Leben diese Gnade vergessen hast und wo du in deinem Leben stolz geworden bist und meinst, irgendwas verdient zu haben. Und setz dein ganzes Vertrauen in Gott rein und nicht auf dein Können, sondern nur in Gottes Gnade. Und abschließend dazu will ich noch zwei Verse vorlesen aus Epheser 2. Ihr dürft gerne mitlesen. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht das Werken, damit niemand sich rühme. Amen. Ich würde noch Gebetsgemeinschaft in Tischgruppen machen und dann machen wir den Abschluss.